die Sauerstoffmaske bitte sich selber erstmal drauf tun und dann mit freisenden Kindern. Darum geht's. Ne? Wir können halt irgendwie nicht funktionieren, wenn wir uns nicht auch im Fokus haben. Unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist. Wir können gar nicht gut als Mama agieren und das geben, was wir wollen, wenn wir selber am Limit sind.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts der Babywelt. Elternsein ist kein Kinderspiel. Mein Name ist Frieda, ich bin eure Hostin und heute haben wir eine ganz besondere Episode, weil ich habe nicht nur einen Gast am Start, sondern gleich zwei ganz tolle Frauen, mit denen ich mich über Babyschlaf und Erholung unterhalten werde, aber insbesondere, was ihr als Eltern da draußen von Regeneration im Leistungssport lernen können. Und ich freue mich total, dass ihr heute am Start seid. Einerseits Viktoria Lamprecht von Kinga Baby. Du bist Babyschlaf- und Babywelt-Expertin. Und auf der anderen Seite Elena Semechin. Du bist deutsche Schwimmerin, Leistungssportlerin und Goldmedaillenträgerin. Und bevor ihr euch gleich nochmal ganz kurz persönlich vorstellt, erzähle ich nochmal kurz etwas zum Inhalt der Folge. Die ist nämlich in Kooperation mit Pampers entstanden. Rossmann und Pampers begleiten dich, Elena, nämlich auf deinem sportlichen Werdegang und unterstützen dich bei den vielen Herausforderungen als frisch gebackene Mama und Spitzensportlerin. Und damit du diese intensive Zeit gut meisterst, steht dir wiederum Viktoria Lamprecht als Baby-, Schlaf- und Babywelt-Expertin von Kinga Baby zur Seite. Schön, dass ihr heute da seid. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Hallöchen zusammen.
Das war eine krass lange Einleitung. Vielleicht, Elena, möchtest du dich noch einmal ganz kurz persönlich vorstellen in so ein, zwei Sätzen?
Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin momentan im Trainingslager auf Teneriffa.
Hey.
Ich bin eine paralympische Schwimmerin. Paralympisch, weil ich fast blind bin. Bin schon seit einigen Jahren im Leistungssport. Ja, so seit 13 Jahren ungefähr. Schon einige Wettkämpfe erlebt, zweifache Paralympicsiegerin in Tokio und in Paris über 100 Meter Brust. Und mein Highlight des Lebens wahrscheinlich, jetzt vor 4,5 Monaten Mama geworden und meine Welt hat sich nochmal gedreht. Aber ich bin sehr, sehr glücklich und freue mich heute auf die Podcast-Folge zusammen mit euch.
Wir freuen uns auch total, dass du da bist. Und ihr kennt euch ja. Viktoria, vielleicht möchtest du auch noch mal ganz kurz dich vorstellen für die Hörerinnen und Hörer da draußen.
Sehr gerne. Ich bin Viktoria, ich bin Mama von 3 Kindern. Und als meine erste Tochter vor 10 Jahren auf die Welt gekommen ist, meine erste Tochter, da war das Thema Babyschlaf oder überhaupt Schlafen ein absolutes Mangelthema und ein super belastendes Thema. Und ich muss heute sagen, zum Glück, denn das war der Start, dass ich mich ganz intensiv mit dem Thema Babyschlaf auseinandergesetzt habe und ja, da die ganze wissenschaftliche Welt so ein bisschen aufgerollt habe und mir angeguckt habe, was wissen wir da eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht und was kann man wirklich präventiv auch tun. Und 3 Kinder später und ein Business, Kinga Baby später, kann ich sagen, man kann sehr viel tun und darüber werden wir heute ja auch reden. Und genau, ich unterstütze Elena in dieser besonderen Zeit. Ich finde, sie hat es gerade so schön gesagt, so ein Gold und alles Hammer hintereinander und dann aber trotzdem das Krasseste im Leben. Und das ist ja genau das, ne? Irgendwie Mama sein verändert alles. Und ja, und wie man das dann verbindet, das ist dann auch ziemlich herausfordernd.
Wir werden auch gleich noch ganz viel über eure Zusammenarbeit erfahren, aber eben auch einerseits Babyschlaf, was ja man da im elterlichen Alltag tun kann, aber eben auch ganz viel in Hinblick Regeneration und was wir von dir als Leistungssportlerin da auch eben lernen können. Bevor wir in die Thematik einsteigen, wollen wir euch noch 5 schnelle Fragen stellen und ich würde das jetzt einfach mal abwechselnd machen, wenn das okay für euch ist. Wärt ihr ready dafür?
Ready.
Elena, Morgenmensch oder Nachteule?
Definitiv Morgenmensch.
Ist das bei allen LeistungssportlerInnen da draußen eigentlich so?
Ich glaube schon, ja. Weil wir trainieren ja zweimal am Tag und da ist es besser, dass man noch genug Pause hat, dass man früh anfängt.
Okay, also morgens, meinst du, ist die Leistungsfähigkeit auch generell etwas höher?
Ja, definitiv.
Nice, ich bin nämlich auch Morgenmensch. Das freut mich gerade richtig krass. Viktoria, Ordnung oder kreatives Chaos?
Ich bin ziemlich ordentlich, liebe das und liebe auch so Routinen und Struktur. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich Babyschlaf so liebe, weil da Routinen und Struktur einfach auch total viel Verbesserung bringen kann. Aber definitiv Ordnungsmensch. Ja, ist eine Verbindung.
Ja, ja, richtig geiles Foreshadowing, was du hier schon betreibst. Finde ich richtig cool. Schon mal ein kleiner Teaser, so ein Cliffhanger, aber von der Dramaturgie ganz stark. Elena, Popcorn, ganz wichtig, süß oder salzig?
Nur süß. Salzig wird überhaupt nicht akzeptiert.
Das ist eine vehemente Meinung hier. Finde ich cool. Finde
ich auch so.
Victoria, was darf bei euch, bei dir auch mal unperfekt bleiben, ohne dass es dich jetzt richtig massiv stresst?
Also es stresst mich massiv, aber es ist halt einfach nicht möglich, finde ich, in meiner Welt. Leider, also das fängt bei Wäsche an, das hört irgendwie bei der vollgestellten Küche auf. Und ich finde, das ist echt was, was man irgendwie zwangsweise lernen muss als Mama. Es ist einfach nichts mehr perfekt und irgendwie dieses Unperfekte ist dann genau richtig. Also
Word. Oh, embrace yes. it. Einfach die Unperfektheit umarmen, darin liegt dann vielleicht
bringt
auch gerade...
Anders bringt's nichts, ist so.
So sieht's aus. Elena, das Lieblingsgericht deiner Kindheit?
Bratkartoffeln, liebe ich bis heute. Lecker, mit Zwiebelchen.
Oh ja, ist aber auch sauschwer, finde ich, selber zu machen, die perfekten Bratkartoffeln. Ist nicht easy.
So. Rohe Kartoffeln.
Wie war's, rohe Kartoffeln?
Ja, ich habe das mal ausprobiert. Mit rohen Kartoffeln. Also früher dachte ich, man muss die kochen und dann braten. Aber wenn man die roh, dann wird das besser. Probier's mal aus.
Bist du sicher? Bist du sicher, dass wir hier gerade nicht gefährliche Halbwahrheiten haben?
Oh Gott, jetzt irritierst du mich. Ja, ich bin sicher.
Nee, da muss ich sagen, das stimmt wirklich. Am besten schmecken die, wenn man die direkt roh anbrät. Das mache ich auch immer
mega.
So.
Ja, sehr gut.
Für mich hat sich die Episode jetzt schon krass gelohnt. Ja, also ich werde das sowas von ausprobieren, dann werde ich an euch denken. Und ich werde es euch im Übrigen dann auch berichten, ob das wirklich stimmt. Oder ob wir hier so kulinarischen Quatsch gerade vertickt haben und geprüft. Das werden wir alles in Erfahrung bringen. Jetzt wollen wir uns aber dem eigentlichen Thema widmen. Was mich wirklich besonders interessiert, jetzt gerade mal zum Einstieg, ist, wie sieht eure persönliche Zusammenarbeit eigentlich aus? Du als Spitzensportlerin, du als Babyschlafexpertin, wie arbeitet ihr zusammen?
Also ich unterstütze Elena. Jetzt momentan haben wir es wirklich so gemacht, dass wir einfach bis jetzt ein paar Mal schon telefoniert haben. Elena Philipp war auch dabei, ihr Mann, was super ist, ne, dass die Papas da jetzt irgendwie nicht sagen so, nee, das ist Frauensache, sondern Philipp ist voll dabei und super engagiert. Und ja, wir haben jetzt bis jetzt so ein bisschen den Status quo angeguckt. Ich habe schon mal die ersten Impulse gegeben, Schlafumgebung, ne, Rhythmus, Wachphasenlängen und all diese Sachen. Haben wir mal so drüber gesprochen. Und die ersten kleinen Umsetzungen haben die beiden schon durchgeführt. Und ja, wir sind jetzt so einfach im regelmäßigen Kontakt und ich gucke, dass es, wie es gerade mit dem Training möglich ist, weil Elena hat natürlich echt jetzt gerade auch eine Zeit mit dem Trainingscamp und so. Das ist ja alles nicht so wie 0815 alles, ne, sondern das ist echt herausfordernd, da auch irgendwie den Rhythmus des Babys von dem Kleinen zu vereinbaren. Aber die machen das super und ich unterstütze sie einfach so, wie es gerade für sie in den Alltag passt, mit meinem Wissen.
Ja, also Victoria hat das eigentlich gut zusammengefasst. Ich habe mich total gefreut. Im ersten Moment dachte ich, wozu braucht man das überhaupt? Ein Baby schläft einfach, wenn er müde ist. Mhm. Dann haben wir uns aber mehr damit befasst und uns an ihre Tipps gehalten und das mal ausprobiert. Und das ist tatsächlich so, wenn man da auf ein paar Dinge achtet, zum Beispiel alle 2 Stunden, dass das Baby zur Ruhe kommen muss und dass er dann auch lernen muss, alleine einzuschlafen, nicht, dass ich ihn ständig auf dem Arm halten muss. Und was ihm hilft, besonders beim Einschlafen, das waren alles so neue, wertvolle Tipps für mich, die ich auch bis heute umsetze. Jetzt im Trainingslager ist es nochmal eine neue Challenge für uns, weil natürlich die Routinen, die wir zu Hause uns antrainiert haben, jetzt nicht mehr ganz passen, allein schon wegen der Zeitverschiebung. Aber wir versuchen es auch hier anzuwenden und für die Tipps bin ich sehr, sehr dankbar.
Stichwort Routinen, das hört man ja als Eltern immer wieder. Victoria, aus deiner Erfahrung, wie hilfreich sind Routinen und was genau ist eigentlich damit gemeint?
Ich finde auch, das ist so ein bisschen so ein Buzzword, ne? Und es überfordert einen, weil man irgendwie gar nicht so richtig versteht, was ist denn damit gemeint. Also mit Routinen kann man so viel meinen. Und was ich damit meine, ist, dass wir einfach schauen, dass wir abhängig vom Alter des Babys, weil das ist wirklich, also Routinen verändern sich so krass in den ersten 2 Lebensjahren. Und da ist es einfach wichtig, auf gewisse Faktoren, je nach Alter des Babys, zu schauen, dass da eine dass die Kleinen nicht in die Übermüdung und in die Überstimulation kommen. Und dafür helfen halt Routinen, sodass man, wie Elena gerade schon gesagt hat, regelmäßig diesen Schlaf am Tag anbietet. Nicht so darauf wartet, so dass das Baby außer Rand und Band ist, weil es einfach schon überstimuliert, übermüdet ist, sondern da einfach eine Routine zu entwickeln, dass man guckt, okay, ich gucke, dass das irgendwie nach einer altersgerechten Wachphase wieder ich den Ruhefaktor anbiete, ne, dass ich das aktiv in die Hand nehme, dass wir eine Routine entwickeln, dass regelmäßige Tagschlafphasen möglich sind, dass da die Umstände optimiert werden für den Schlaf und dass man da auch beim Füttern, ne, auch das darf Routinen geben. Das finden viele Erwachsene toll, aber fast alle Babys lieben und brauchen Routinen, einfach dieses Vorhersehbare. Man darf ja nicht vergessen, die kommen auf die Welt und eigentlich ist alles komplett die Überforderung. Ne? Die waren irgendwie 9 Monate im schalldichten in Anführungsstrichen, aber reduzierten Raum, in einem engen Raum und dann kommen die irgendwie in die Welt und alles, eigentlich ist alles eine Spur zu krass und zu viel. Und wir dürfen denn dieses bisschen diesen Übergang erleichtern, auch indem wir eine Vorhersehbarkeit am Tag schaffen. Und das kann man super schön über Routinen machen, über Wachphasenroutinen, über Schlafroutinen. Und das natürlich so, dass das auch einfach altersgerecht, wie gesagt, ist und in den Tag der Familie passt.
Und das bedeutet jetzt ganz konkret, Elena, euer Kind ist 4,5 Monate. Ihr bietet aktuell so circa alle 2 Stunden eine Ruhephase an, eine Schlafsituation. Zieht euch zurück?
Ja, wir müssen natürlich gucken. Ich bin ja jetzt wieder komplett im Training zurück. Mhm. Das heißt, das Kind oder mein Sohn musste sich da auch ein bisschen anpassen an mich und wir uns an ihn natürlich. Er ist immer noch der Chef, ganz klar. Aber zum Beispiel bei mir beginnt die Trainingseinheit um 7 Uhr. Das heißt, ich stehe um 5.50 Uhr auf. Mhm. Wir haben ihn das jetzt so antrainiert, dass er gegen 6 auch wach wird. Und dann wird er erstmal gestillt oder gefüttert. Und dann gehe ich zum Training. Und dann hat er erstmal eine Spielphase mit Papa. Mein Mann ist gerade in Elternzeit. Und dann nach 2 Stunden wird er ins Bettchen gelegt, geschlafen wird dann. Und wenn ich dann wieder zurück bin, stille ich ihn oder kriege dann die Flasche. Und so haben wir uns jetzt eingegroovt, dass es so über den Tag dann so läuft. Und dann gehe ich abends, das ist auch sehr wichtig, dass wir da auch eine Routine für uns gefunden haben, dass ich so zwischen 19 und 20 Uhr machen wir uns dann Bett fertig, er wird nochmal gewickelt, dann wird er nochmal gefüttert und dann legen wir uns hin und ich gehe dann auch mit ins Bett, weil ich dann so früh raus muss, das passt eigentlich ganz gut. Ja, und dann schlafen wir ein zusammen, also er in seinem Bettchen und ich daneben, wir haben so ein Beistellbett. Ja. Wir haben jetzt auch so eine wunderbare Soundbox von Victoria zugeschickt bekommen und so eine Rotlichtstecker für die, also als Lampenersatz. Mhm. Und das nutzen wir auch und das hilft sehr gut. Also der schläft mit der Soundbox gut und ich bin da wirklich begeistert. Jetzt im Trainingslager ist das ein bisschen doof, da hat sich an die frühe Aufstehzeit gewöhnt und wir haben jetzt aber viel später hier die Trainingszeiten und müssen aber schon sehr früh aufwachen. Ja, mal gucken, wie wir jetzt den Monat da durchstehen.
Und da schließt auch direkt meine nächste Frage an. Also ich erinnere mich gerade in den ersten 6 Monaten ist mein Kind nachts mehrfach aufgewacht und ich musste es auch nachts mal wickeln, wenn sie viel getrunken hat. Du als Frühaufsteherin und Leistungssportlerin, wie managt ihr das nächtliche Wickeln?
Ja, nachts wickeln wir eigentlich nur, wenn es sein muss. Normalerweise hält er das aus. Also die Windel läuft nicht aus. Da bin ich wirklich begeistert, dass die Windel von Pampers da so stark sind. Ja, und das reicht tatsächlich bei uns aus. Ja, wir wickeln ihn abends und dann früh am Morgen direkt und das passt. Also wir haben sonst immer dann trockene Sachen und sind sehr happy. Und nachts trinkt er, ja, ich würde mal sagen, so 2 bis 3 Mal. Normalerweise, jetzt gerade haben wir ein bisschen eine anstrengendere Phase. Ich glaube, der kriegt gerade seine Zähnchen oder mal wieder irgendeinen Entwicklungsschub. Wir haben eigentlich gerade unsere Wochen in Schüben. Und da muss ich mit Victoria dann beim nächsten Coaching, ich glaube, wir haben das übermorgen, mal besprechen, was ich da am besten nachts machen kann, dass er nicht so oft wach wird und nicht ständig die Brust haben möchte.
Und Victoria, warum schlafen Babys biologisch eigentlich so krass anders als Erwachsene?
Also das ist tatsächlich auch wieder sehr vom Alter abhängig. Ich muss das immer sagen, weil man so gerne über einen Kamm geschert wird. Ne? So ja, Babys schlafen anstrengend. Es ist einfach so, dass sich zum Beispiel in den ersten 3 Monaten haben die einen ganz anderen Schlaf, eine ganz andere Schlafarchitektur. Also da gibt es wirklich nur diesen sogenannten ruhigen oder tiefen Schlaf und den aktiven Schlaf. Und das ist das, was man so kennt, zum Beispiel, wenn die Kleinen im Schlaf sich so voll aktiv wirken, ne? dass man fast schon denkt, so, ach, die werden gerade wach. Das ist etwas, was ein bisschen schwierig für die Eltern ist, das auseinanderzuhalten, ob es jetzt aktiver Schlaf ist oder das Kind wach wird. Das ist zum einen tatsächlich auch wichtig, vor allem in den ersten Monaten, dass man nicht so dieses, oh Gott, ich glaube, es wird gerade wach, schnell, schnell an die Brust, weil wir einfach wissen müssen dafür, dass aktiver Schlaf so aussieht, als würde ein Baby wach werden. Es ist aber 50% des neugeborenen Schlafs macht das aus. Das finde ich immer total wichtig für die ganz jungen Eltern, dass man dann fehlerhafterweise quasi das Baby um ist gar damit voll, also man hat häufig Sorge, dass das Baby richtig wach wird, ne, weil man denkt, oh, das wird gerade wach und dann schnell reagiert und das manchmal zu früh macht und dadurch das Baby wach macht. Das ist tatsächlich etwas, warum bei den Neugeborenen das ganz, ganz, ganz wertvoll ist. Ein Moment, und ich rede hier nicht irgendwie von guck auf die Uhr und lass das jetzt 10 Minuten, sondern atme 2-3 Mal tief durch. Das reicht schon manchmal. Um einfach zu gucken, ist es jetzt eine ganz normale, aktive Schlafphase. Die kann auch sein, dass das Kleine wirklich Geräusche macht, dass es sogar die Augen auf kurz so aufmacht. Das kann alles Teil des aktiven Schlafs sein. Ist ganz normal. Und dann um den 4. Monat, und da sind Linda gerade mit ihrem Kleinen in dieser besonderen Entwicklungsphase, da ist tatsächlich auch, dass die meisten Eltern mich aufsuchen oder Schlafberater aufsuchen, weil um den 4. Lebensmonat entwickelt sich dieses Schlafmuster weiter. Nämlich hin zu diesem Erwachsenenschlaf schon mit diesen ganz vielen Leichtschlafphasen und REM-Schlafphasen. Und da haben wir halt dieses, was wir Erwachsene ja auch haben, dieses ein Schlafzyklus, dann ein ganz leichtes quasi halb wach werden, unterbewusst irgendwie gucken, alles in Ordnung, und dann wieder den nächsten Schlafzyklus. Und wenn die Kleinen da jedes Mal Unterstützung brauchen, alle 1,5 bis 2 Stunden, dann reden die meisten Eltern davon so, ja, warum schläft es so schlecht? Aber es geht da eigentlich nur darum, dass der Abschluss eines Schlafzyklus, das ist ganz natürlich, und das machen wir Erwachsene auch, dass wir da kurz an die Oberfläche des Schlafs kommen. Ja. Und dann ist halt die Krux, ne, wenn die Kleinen dann sagen, oh, ich kann aber nicht ohne Brust einschlafen, ich muss rumgetragen werden. Das ist das, was viele Eltern leben, dass es dann alle 1,5, 2 Stunden wach wird.
Also wird eure nächste Sitzung jetzt in 2 Tagen ziemlich intensiv?
Ja, ich freue mich schon.
Weil sich dein Kleiner gerade genau an dieser Schwelle befindet, ja. Was sind denn so klassische Mythen, die viele Eltern vielleicht nach wie vor so ein bisschen glauben, wenn es um Babyschlaf geht?
Also ich finde, der größte Mythos ist, dass man im ersten halben Jahr nichts tun kann und dass das dazugehört und dass man das einfach aussitzen muss. Und das finde ich super, super schade, dass das so bei vielen in den Köpfen ist. Denn umso länger man ja quasi eine Situation immer nur hinnimmt und denkt, man kann sowieso nichts tun und ja, und einfach in diese Resignation fällt, umso schwieriger und umso höher wird der Leidensdruck natürlich auch. Und wir wissen einfach, Schlafmangel über einen langen Zeitraum ist halt wirklich extrem belastend. Man muss wirklich sagen, das Gehirn kann ja gar nicht richtig funktionieren mit extrem Schlafmangel. Und darum ist mein Wunsch, dass da einfach mehr Aufklärung geschieht im Zusammenhang einfach damit, dass man schon ab Geburt starten kann, den Schlaf zu unterstützen, weil es einfach das Elternsein steht und fällt einfach mit diesem Schlafthema, ne? Also wie viele Eltern sind einfach Monate, Jahre lang total am Limit und erleben das als super anstrengende Zeit, und das muss es nicht sein. Ich sage nicht, dass Kinder irgendwie mit 3 Monaten alle durchschlafen können, sondern es geht einfach darum, das zu minimieren, was diesen extremen Schlafmangel beeinflusst.
Ich kann mich daran selber noch so krass dran erinnern, wie massiv aufgerieben ich teilweise durch diesen Schlafmangel war und was für schlimme Dinge ich teilweise auch meinem Mann an den Kopf geworfen habe in der Nacht, wenn ich so völlig überreizt und völlig übernächtigt war. Umso wichtiger war für mich zum Beispiel auch als Mama immer mal wieder tagsüber eine Pause mir einholen zu dürfen, also entweder durch die Hilfe von Freundinnen oder eben durch die Hilfe von meinem Partner. Erholungsstrategien, ich glaube, das wissen viele Eltern, das ist etwas, was man irgendwie auch für sich etablieren muss. Aber ganz ehrlich, wie realistisch ist das denn, Elena, für dich gewesen, jetzt auch in den letzten 5 Monaten oder 4,5 Monaten als Leistungssportlerin Erholungsstrategien in deinen Alltag zu etablieren, selbst wenn dein Kind unruhig geschlafen hat?
Ich hatte überhaupt keinen richtigen Nachtschlaf gehabt. Ich war auch so wach und hatte Angst, dass das Baby irgendwie nicht mehr atmet oder ich habe überhaupt keine Ruhe gefunden und hatte wirklich Schwierigkeiten. Ich war dann ziemlich schnell am Limit und fix und fertig. Da habe ich auch gedacht, oh Gott, wenn das so weitergeht, dann wird das nichts mit mir. Und irgendwann, als das Baby dann etwas größer wurde und ich ein bisschen entspannter, ja, da habe ich dann gesagt, okay, es wird schon sich melden, wenn irgendwas nicht passt und ich muss mir jetzt wirklich die Zeit nehmen und auch mal schlafen. Und dann habe ich ja auch festgestellt, wenn ich mit dem Baby so früh ins Bett gehe, auch selbst wenn ich nachts wach werde, sei es drum, dann stille ich ihn und dann kann ich weiter schlafen. Und da bin ich quasi ja um die 10 Stunden mit ihm im Bett, schlafe natürlich nicht die 10 Stunden durch, aber durch diese Schlafphasen, die ich dann immer wieder habe, summiert sich das. Und so komme ich dann einigermaßen auf, ja, ich sag jetzt mal so um die 7 Stunden Schlaf, was für mich eigentlich ausreicht. Und wenn die Nächte mal doch viel anstrengender sind als normalerweise, dann muss ich natürlich auch mittags mir eine Pause gönnen und da mal eine Stunde schlafen. Da geht dann auch mal mein Mann raus oder meine Schwester kommt vorbei. Ja, da muss man sich dann wirklich die Unterstützung auch von außerhalb holen und da auch an sich denken. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, ganz viele Eltern haben da vielleicht ein schlechtes Gewissen oder machen sich Vorwürfe. Und das darf man nicht. Man muss auch an sich selber denken.
Weil Selbstfürsorge eben nicht egoistisch ist. Ne? Du als Leistungssportlerin, du weißt auch, wie wichtig Regeneration ist. Aber kannst du uns nochmal aus deinem Alltag erzählen, wie Regeneration beispielsweise im Leistungssport eigentlich aussehen muss und sollte?
Hier hat sich alles nur um mich gedreht, um mein Wohlbefinden, um meine Regeneration. Mhm. Naja, jetzt ist das so. Klar, man muss sich anpassen an das Baby, aber auch da, man muss die ganze Woche vorher anschauen und planen und gucken, wann ist eine harte Serie? Wann kann ich meine Termine drumherum legen, so dass ich noch ein bisschen Erholung habe dazwischen? Also man muss ganz, ganz klar sich einen Wochenplan machen, um zu wissen, wann ist welcher Termin, wann ist welche harte Einheit geplant, wann muss ich vielleicht schon etwas früher ins Bett gehen, um da fitter zu sein und wann muss ich mir dann wirklich tagsüber die Pause explizit nehmen, um sich für die nächste Einheit zu erholen, aber auch dann die Zeit mit dem Baby zu haben.
Was natürlich auch nicht ganz unwichtig ist an der Stelle eben, dass man auch intensiv Zeit mit seinem Kind verbringen möchte und nicht nur eben die Schlafphasen genießen, sondern auch die Wachphasen genießen können. Ne? Also Planung und Routine. Planung und Routine, das ist so ein bisschen das, was sich hier gerade für mich herauskristallisiert. Und darauf zielt auch die heutige Frage der Folge ab. Wir erstellen immer pro Episode eine kleine Umfrage bei Spotify, wo ihr als HörerInnen abstimmen könnt. Und die heutige Frage ist, ob du eine feste Abendroutine hast für dich oder dein Baby. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten und falls ihr noch keine Abendroutine haben solltet, dann hilft die heutige Episode vielleicht, um das in Zukunft zu ändern. Wir haben gerade schon so ein bisschen über Regeneration gesprochen, Elena, und wie das bei dir aussehen kann. Und ich finde, es gibt sicherlich viele Weisheiten und auch Impulse, die man als Eltern aus dem Leistungssport, den du nun mal betreibst und du erfüllst gerade nun mal beide Rollen, einmal die elterliche, einmal die sportliche, was man daraus ziehen kann, was man daraus lernen kann. Welche Regenerationsprinzipien begleiten dich in deinem Training und in deinem Trainingsalltag, an denen du so ganz kategorisch festhältst?
Das Allerwichtigste ist natürlich genug Schlaf. Das hatten wir ja schon kurz jetzt besprochen. Dann natürlich auch die richtige Ernährung. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Gerade auch für die Mamas, die stillen. Wenn man viel Sport betreibt und dann auch den harten Alltag hat, den anstrengenden, muss man sich auch genug versorgen. Und zwar mit gesunden Essen. Da muss man wirklich drauf achten. Natürlich dann auch viel trinken. Das ist auch wichtig, auch fürs Immunsystem und generell für das Gemüt. Ja, und dann die Strukturen. Also wie ich das schon vorhin erwähnt hatte, dass man sich einen Plan macht, dass man sich wirklich vorher überlegt, wann habe ich welche anstrengende Serie, was steht noch an dem Tag an, muss ich zum Arzt mit ihm vielleicht oder habe ich noch weitere Termine. Ich muss ja auch dazu sagen, ich bin nicht nur Leistungssportlerin inzwischen und Mama, sondern ich bin ja auch Geschäftsführerin und Speakerin und habe mein Unternehmen. Das heißt, ich habe da eigentlich drei wichtige Parts, die ich unter einen Hut kriegen muss. Mhm. Und das Schwierigste für mich ist nicht die Herausforderung mit dem Baby an sich, die Lebensumstellung, sondern mich zwischen diesen drei Dingen zu entscheiden. Und ich glaube, dass das auch bei vielen Eltern so ist, dass sie dann ganz viele Sachen von sich aufgeben, weil sie denken, ich muss jetzt voll und ganz Mama sein. Und am liebsten würde ich das natürlich auch machen, ganz klar, aber das funktioniert nicht. Das habe ich mir vorher noch ganz fest gesagt. Mein Leben wird weitergehen, auch wenn ich Mama geworden bin. Aber diesen Schritt zu machen, das ist für mich, das war das Emotionalste, das Schwierigste für mich überhaupt, würde ich jetzt mal sagen, in meinem Leben, einfach diesen Spagat zu schaffen zwischen, ich möchte die perfekte Mama sein, aber auch Leistungssportlerin und Unternehmerin. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man wirklich unterschätzt. Die habe ich zum Beispiel unterschätzt.
Das kann ich total nachempfinden. Als ich Mutter wurde, da war ich in einer Festanstellung und in einem, ich würde mal sagen, mittleren Führungsposition. Ich hatte zwar eigentlich ein berufliches Umfeld, was sehr unterstützend auf eine Art war, aber andererseits sauschwer Vollzeit arbeiten in einer Führungsposition und gleichzeitig die Mutterrolle und auch die eigenen Erwartungen, die man an die Mutterrolle hat, dem gerecht zu werden. Ne? Weil wir halt immer noch leider auch noch nicht so ganz in einem System leben, das Mütter vollständig unterstützt, berufstätige Mütter insbesondere. Aber es ist ganz spannend, was du auch gesagt hast, nämlich einerseits die Herausforderung kommt gar nicht unbedingt mit dem Kind, sondern mit dem Ganzen, was drumherum passiert und all das, welche Ansprüche und Erfüllungen man noch so den ganzen Tag machen muss und sei es halt Steuererklärung oder irgendwelche Versicherungssachen oder so weiter. Dieser ganze Kladderadatsch, der dazukommt, das ist krass so.
Bei uns im Leistungssport gibt's überhaupt keine Unterstützung für Sportlerinnen, die in ihrer Karriere Mama werden möchten. Das heißt, da ist auch ein enormer Druck. Ich muss so schnell wie möglich nach der Entbindung wieder trainieren. Ich muss Leistung bringen. Ja. Ich muss mich um meine Sponsoren kümmern, dass die nicht abspringen, was mir ja unter anderem auch passiert ist. Das heißt, du kannst dich gar nicht richtig 100% auf dein Mama-Dasein freuen und wirklich mal die Zeit nehmen, sondern du musst wirklich gucken, dass du dich noch selber finanziell absicherst. Und da bin ich im Moment daran, am Kämpfen, dass es endlich angepasst wird, dass in Deutschland wir werdende Mütter im Leistungssport mehr Unterstützung bekommen, dass da Regeln geschaffen werden, dass wir eben keine Existenzängste haben müssen, nur weil wir uns entscheiden, in der Karriere Mama zu werden. Das finde ich sehr, sehr traurig, dass es bis heute immer noch so ist.
Ja, wie vielleicht ein kurzer Sidequest, weil es mich wirklich interessiert. Inwieweit setzt du dich da gerade für ein und was wie können wir unterstützen? Was kann man tun?
Das Allerwichtigste ist immer wieder laut darüber sprechen, was ich auch mache. Ich nutze meine Sichtbarkeit, die ich inzwischen habe als Sportlerin, um eben auf diese Missstände im Leistungssport aufmerksam zu machen. Ich bin inzwischen auch bei Athleten Deutschland und auch in der DOSB Athletenkommission im Dachverband und versuche da auch mit der Politik viel zu sprechen, versuche viel mit Medien gemeinsam zu arbeiten, um einfach da vielleicht ein bisschen Druck auszuüben und zu sagen, das geht so nicht weiter. Das kann nicht sein, dass man sich als Leistungssportlerin entscheiden muss. Beende ich meine Karriere und werde Mama oder kann ich beides? Aber dann muss ich damit rechnen, dass ich alles verliere. Und so ist es ja inzwischen. Wir haben, ich war ja letztes Jahr nicht bei der WM. Was bedeutet, dass ich theoretisch dieses Jahr in keinem Kader mehr bin in der Nationalmannschaft. Und das spricht dafür, dass dann auch alle daran gebundenen Fördermaßnahmen quasi auch abfallen automatisch. Und das ist doch traurig. Ich kann ja nicht von einem Jahr auf den nächsten alles verlieren und ohne nichts dastehen, nur weil ich gerade eine Babypause mache. Ja. Und in meinem Fall gab es jetzt eine Sonderregelung, aber es ist für mich nicht genug. Ich möchte, dass das festgeschrieben wird, dass wir Regeln haben, dass es dann für andere Sportlerinnen, die das auch gerne machen möchten, in der Karriere Mama werden, dass es für sie leichter gemacht wird.
Hochachtung, richtig cool, was du alles machst, neben dem Leistungssport, nicht nur Mutter zu sein, dich auch noch so aktiv einzusetzen, um etwas an dem System, in dem du dich bewegst, zu ändern. Das finde ich alles richtig krass und zugleich ja noch Unternehmerin, also wow. dass ich habe gelernt jetzt von dir, dass du viel Wert eben auf die Regeneration eben auch aus der Perspektive einer Leistungssportlerin legst, also gesunde Ernährung, viel trinken, ausreichend Schlaf. Diese Prinzipien, Victoria, lassen sich doch auch auf den Alltag mit dem Baby übertragen, oder?
Ja, auch als Nicht-Leistungssportlerin, ne, finde ich diese Prinzipien einfach total wertvoll. Und ich finde immer wieder, wenn ich so daran denke, wie sehr, und das habe ich auch so erlebt, vor allem bei meiner ersten Tochter, man sich so vergisst in dieser neuen Mutterrolle, ne, dass man ja auch noch als Mensch und als Frau und als Partner und als Individuum einfach auch noch da ist und nicht nur Mama ist, finde ich ja, ich finde diesen Spruch einfach so gut und darum will ich ihn nochmal sagen, auch wenn das vielleicht schon viele gehört haben, aber im Flugzeug sagen die Flugbegleiter die Sauerstoffmaske bitte sich selber erstmal drauf tun und dann mit freisenden Kindern. Und das, darum geht's, ne? Wir können halt irgendwie nicht funktionieren, wenn wir uns nicht auch im Fokus haben, unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist. Und wir können gar nicht gut als Mama agieren und das geben, was wir wollen, wenn wir selber am Limit sind. Und darum ist all das, was Elena gesagt hat, kann ich so 100% unterschreiben. Und ich finde auch, man muss sich vor allem in dieser Zeit mit einem kleinen Baby ein bisschen davon verabschieden, dass man in der Nacht irgendwie unbedingt auf seine Stunden Schlaf kommt, sondern man darf das auch über den Tag dann noch verteilen. Mhm. Es ist vollkommen gut und klug, dann auch mal mit dem Baby sich hinzulegen, mittags oder so, ne? Weg von diesem, es muss ja irgendwie, der Nachtschlaf muss perfekt werden, sondern guck, dass du irgendwie auf deine Stunden Schlaf kommst, damit du nicht in diese komplette Übermüdung kommst. Und auf all diese anderen Sachen, die Elena gesagt hat, finde ich super smart, wenn man das Ganze im Blick hat und sich einfach nicht verliert.
Mir ist noch aufgefallen, wie wichtig es ist in der ganzen Zeit, was ja wirklich teilweise sehr herausfordernd sein kann und uns ziemlich schnell an die Grenzen bringen kann. Manchmal ist so ein Tag, da denkst du dir, das geht so einfach nicht. Und in diesen Phasen, wenn man wirklich denkt, okay, das ist jetzt hier, mein Limit ist erreicht, ich kann nicht mehr so weiter, dass man da nicht zu voreilig sagt, ich mache jetzt Schluss, sondern dass man sagt, heute ist ein anstrengender Tag, aber morgen wird es besser. Dass man da die Hoffnung nicht verliert. Ich glaube, das ist auch etwas sehr, sehr Wertvolles, sich selber zu sagen, okay, heute war ich vielleicht am Limit und ich wünsche mir, es wäre einfacher, aber dass man sagt, morgen wird bestimmt ein einfacher Tag und morgen kriege ich das besser hin. Dass man sich da nicht selber so fertig macht, wenn es einfach mal in einem Moment, an einem Tag nicht so gut gelaufen ist.
Finde ich super wichtig.
Super wichtig. Stichwort Perfektionismus. Weil ich glaube, auch einerseits ist es so wichtig, dass wir auf uns gucken, Selbstfürsorge betreiben. Ne, was du auch gerade meintest, ausreichend trinken, gesund ernähren. Also wenn wir bei so einem profanen Beispiel bleiben, manchmal gibt's halt auch Tage, wo man einfach nur eine Maultasche im Stehen irgendwie ist und aufgerieben ist und die Nacht war scheiße und man hat nicht genug Schlaf bekommen. Weil dann, also wir werden noch viele, viele Tage auf unserer elterlichen Reise haben. Und wenn diese Grundoptimismus, den du da gerade angesprochen hast, das ist schon etwas, was, glaube ich, sehr hilft, dass man sich selber auch manchmal so sagt, so, war trotzdem, hast du trotzdem gut gemacht. Und morgen kommt ein Tag, an dem man es irgendwie wieder mit einem neuen Anlauf nehmen kann.
Auch dieses, ne, wenn das überhaupt nicht klappt mit dem Schlafen und die Tagschläfchen schon Katastrophe sind und man irgendwie nur die ganze Zeit irgendwie auf dem Petsyball sitzt oder raus muss und selber so am Limit ist, den Tag abschließen und morgen darf das alles anders funktionieren. Man kann vielleicht nochmal gucken, okay, ich gucke nochmal, vielleicht brauchen wir wirklich irgendwie kürzere Wachphasen, vielleicht war das zu viel heute. Auch echt einmal so kurz drüber nachdenken, wieso kam das jetzt? Manchmal gibt es keinen Grund, aber manchmal gibt es kleine Gründe, wo man sagen kann, ja, morgen probiere ich es nochmal neu. Und das, finde ich, hilft so vielen Eltern, das wird mir auch zurückgespiegelt, dieses, ey, morgen ist ein neuer Tag. Und es ist so schön, dass Elena das gerade auch so aus sich heraus gesagt hat. Und erstmal dachte ich so, ah, das ist wahrscheinlich Elenas Superpower, aber ich glaube, die brauchen wir alle, ne? Dieses, ey, morgen und morgen starten wir einfach nochmal von vorne. Und so Schritt für Schritt, das sind halt so Mini-Steps. Und
ja, voll.
Damit ist es, glaube ich, alles leichter, ja.
Vielleicht habt ihr noch einmal, auch auf Basis unseres Gespräches, das wir jetzt die letzte knappe halbe Stunde, dreiviertel Stunde hatten, nochmal drei konkrete Tipps, die ihr den HörerInnen da draußen mit auf den Weg geben möchtet. Victoria, möchtest du vielleicht anfangen? Kann was Kleines, was Großes sein, ist egal.
Naja, ich würde natürlich gerne gleich Babyschlaftipps auch mitgeben. Und
Klar.
das ist wirklich so etwas, was Elena gerade auch schon angesprochen hatte. Es ist super wertvoll, wenn man die Schlafumgebung optimiert für die Kleinen. Und eine Sache ist zum Beispiel, das wissen wir aus Forschung, dass das normales Licht, also künstliches Licht oder Sonnenlicht, ne, dass das die Melatoninproduktion, also Melatonin ist einfach nur das Schlafhormon, dass das dadurch irritiert wird. Und das einzige Licht, was zum Beispiel für den Schlaf, was ich für den Schlaf empfehle, das heißt jetzt sowohl nachts als auch wenn man irgendwie den Tag schläft, empfehle ich auch im Dunkeln, wenn man da eine Lichtquelle braucht, dann ist es das einzige Licht, was das Melatonin nicht irritiert, ist rotes Licht. Man geht davon aus, dass es daran liegt, dass unsere Vorfahren ja auch beim Feuer geschlafen haben. Und das ist eher so eine rötliche Lichtquelle, die einfach nicht irritierend ist für diese ganze Produktion, die hormonelle Produktion im Schlaf. Und lasst es uns, also das ist so ein bisschen mein Credo, lasst es uns so leicht wie möglich machen für die Kleinen zu schlafen und dieses da einfach wirklich so einen Rhythmus, so einen Schlafrhythmus zu etablieren, sowohl tagsüber als auch natürlich primär nachts wollen wir einfach den Schlaf komplett unterstützen. Und da sind solche kleinen Sachen so wertvoll, ne? Dass man nicht irgendwie immer das ein großes Licht anmacht oder einfach ein Kunst oder ein weißes Licht anmacht, ne? Im Gegensatz zu einem roten Licht oder ein blaues Licht, was es einfach stimulierend ist, sondern einfach in so kleinen Dingen schon mal eine Veränderung einführt, die den Schlaf positiv beeinflussen. Das andere, was einfach der absolute Game Changer ist, zu gucken, was ist altersgerecht gerade passend für mein Baby, wo kommt es in eine Überstimulierung, in eine Übermüdung. Und da reden wir tatsächlich einmal natürlich von Müdigkeitsanzeichen lesen können. Und kleiner Teaser, Gähnen ist ein Müdigkeitsanzeichen, klar. Aber es ist ein relativ spätes. Man kann schon auf viel frühere achten. Das ist sowas wie nicht mehr so den Augenkontakt suchen, sondern so ein bisschen abwesend werden. Das sind ganz frühe Müdigkeitsanzeichen. Und wenn wir die erkennen, dann können wir schon viel früher, bevor dieses ganze Schlafengehprozedere so ein bisschen ausschweifen wird und anstrengend wird und lange dauert. Es ist halt super cool, wenn man auf diese frühen Zeichen schon achten kann. Aber da auch wieder, ne, wenn es heute nicht geklappt hat, morgen noch mal ein bisschen mehr drauf achten und gucken, ob man sie erkennt. Weil es ist tatsächlich auch so ein bisschen, man muss manchmal die Kleinen echt beobachten in diesem Zeitfenster, so, ey, kommt da jetzt schon, ist da jetzt schon eine Müdigkeit? Und also, ich sag noch mal ganz kurz: Schlafumgebung optimieren, auf Müdigkeitsanzeichen achten und im Babyschlaf, ja, im Grunde, das ist, glaube ich, so das, was ich noch als drittes sagen möchte, dem Babyschlaf die Aufmerksamkeit und die Priorität geben, die sie meiner Meinung nach beim Elternsein einfach, weil es beim Elternsein dadurch alles einfacher wird. Und weg von diesem, ach, geht nicht anders, Muss gehört dazu, ne, Schlaflosigkeit ist jetzt halt 2 Jahre so. Davon gehe ich oder davon bin ich überzeugt, dass das nicht so ist. Und es gibt so viel auch kostenlosen Support von Babyschlafberatern und auch von mir, sich da einfach zu belesen und dran zu glauben, dass es nicht 2 Jahre lang so gehen muss oder länger.
Cool. Und wie sieht's bei dir aus, Elena? Hast du noch 3 Tipps für die HörerInnen da draußen?
Erstens, ganz wichtig, macht euch nicht so viel Druck. Ihr seid so wundervoll, wie ihr seid. Man muss nicht perfekt sein. Das zweite ist, denkt auch an euch selber, nehmt euch explizit die Zeit und habt dabei kein schlechtes Gewissen. Und drittens, ihr seid Mamas und ihr habt schon das Schlimmste hinter euch gehabt, die Entbindung. So war es zumindest für mich. Und es ist ein neues Leben und man muss sich anpassen und nicht nur wir an das Baby, sondern auch das Baby an unser Leben. Und das Baby kann so viel einstecken. Deswegen gebt euer eigenes Leben nicht auf, sondern meistert das Leben gemeinsam mit eurem Kind und genießt diese Zeit vor allem.
Du bist das beste Beispiel, dafür, dass man ja seine persönlichen Ziele nicht unbedingt aufgeben muss als Mutter. Und das finde ich krass bemerkenswert. Ich habe das jetzt in dieser Episode noch einmal mehr gelernt, was du alles gleichzeitig wuppst. Krassen Respekt, krasse Hochachtung davor, Elena. Und an dieser Stelle danke ich auch Rossmann und auch Pampers für die Unterstützung, dass sie dich auf deiner SportlerInnen-Reise und bei dieser Karriere unterstützen. Richtig geile Sache, weil wir brauchen solche Frauen wie dich, Elena. Und wie dich, Victoria. Mit deinem.
dir im Leistungssport. Ich habe ja kurz erwähnt, wie schwierig es bei uns ist mit den ganzen Unterstützungsmöglichkeiten, wenn man schwanger wird in der Karriere. Möchte ich noch ganz klar Dankeschön sagen an Pampers. Und dann kam noch Rossmann dazu. Also ich bin jetzt bestens versorgt. Nice. Und ich würde sagen, wir haben jetzt ein super Team.
Richtig krass, ja, und toll, dass du, Victoria, an Elenas Seite bist, beraten mit deinem Fachwissen. Das ist einfach super cool. Ich wünschte, ich hätte das auch. Super toll. Vielen Dank an euch beide, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit uns, mit mir zu sprechen über Babyschlaf, aber auch eben über Erholung. Danke für deine konkreten Tipps, Victoria. Ich glaube, das hilft ganz, ganz vielen Eltern da draußen. Und checkt doch auch mal Kinga Baby aus, falls ihr gerade an eure Grenzen kommt. Victoria wird sicherlich Abhilfe leisten. Und Elena, danke für deine Einblicke und deine klugen Impulse, von dem ich auch ganz viel heute mitgenommen habe. Es hat mir mega Spaß gemacht, mit euch zu quatschen.
Vielen Dank, liebe Frieda. Danke, Elena.
Vielen Dank. War schön.
Und ich freue mich, wenn wir die Möglichkeit haben, irgendwann noch einmal zu quatschen. Und ich freue mich natürlich, wenn alle HörerInnen da draußen Lust haben, auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Falls du Gedanken, Fragen oder Feedback zu dieser heutigen oder zu anderen Episoden hast, dann schreib mir gerne auf Instagram unter @frieda.levin oder unter @rossmann_babywelt oder per Mail an babywelt-podcast@rossmann.de. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann ganz wichtig, lasst doch gerne eine Bewertung da, lasst Sterne da, empfehlt den Podcast weiter an eure Freundinnen, an die Familie oder drückt auf den Follow-Button, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin sende ich alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wa?